Warum brauchen wir im Unternehmen ein Pflichtprogramm wie Gesundheit? Was ist der erste Zugang für Veränderungen? Und was sind die drei Komponenten für ein glückliches und erfolgreiches Arbeiten, sozusagen für eine Berufung? Herzlich willkommen zum Podcast Leadership Masterclass. Mein Name ist Brigitte Dück und ich freue mich jetzt, euch Führungsquickies, nämlich minimale Intervention mit maximaler Wirkung aus jahrzehntelanger Erfahrung bereitzustellen. Switch rein, viel Spaß und genieße es! Die Idee im heutigen Podcast mit Emilio war eigentlich darüber zu sprechen, wie er von seiner Konzernkarriere als Kommunikationsmanager, also C-Level-Ebene bei der Allianz, es geschafft hat, sich selbstständig zu machen. Was waren die Gründe und so weiter? Ist aber gar nicht so geworden. Im Sense und Nonsense sprechen wir über die beste Führungskraft, die nicht mehr gebraucht wird. Ist das so oder ist das nicht so? Und eben im Podcast jetzt mit Emilio sprechen wir ganz viel über Beruf versus Berufung. Und wir sprechen nicht großartig über das Thema Konzernkarriere und in die Selbstständigkeit zu gehen, Hindernisse, Herausforderungen. Und ich finde es eben sehr, sehr spannend, denn wir besprechen das Thema Opfer und Gestalter zu sein. Wir besprechen, was heißt eigentlich Glück und glücklich zu sein? Was heißt es denn eigentlich, die Sauerstoffmaske aufzusetzen? Und finally besprechen wir mit Emilio das Thema Carpe Diem und vor allem, was ganz genau damit gemeint ist und wie ich Carpe Diem auch in meinen Alltag einsetzen kann. Jetzt viel Spaß im Podcast.
Sense von Nonsense.
Hanna, es gibt dieses Zitat, nämlich die beste Führungskraft ist diejenige, die sich selbst überflüssig macht. Was hältst du denn davon?
Ach ja, das ist wieder so eine typische Ja- und Nein-Frage, finde ich, weil ich kann schon den Kern, glaube ich, so ein Stück weit verstehen, dass man sich selber nicht so wichtig nimmt und sich nicht so in den Vordergrund drängt und das Team den Raum gibt, zu arbeiten. Und gleichzeitig glaube ich tatsächlich, dass es eine Orientierung und ein Ziel braucht und das oft ja von Menschen und dann eben von Führungskräften kommt. Und das halte ich tatsächlich für unabdingbar, um erfolgreich zu sein, dass man ja weiß, wofür man etwas tut oder auf was man hinarbeitet. Wie siehst du das denn?
Ich glaube, wenn die Menschen in dem Team alle sehr begeistert und bereichert von ihrer Arbeit sind, also wenn sie nicht einen Job machen, sondern vielleicht sogar eine Berufung haben, ich glaube, dann kann es funktionieren, weil sie sich dann zusammentun können und sagen, was ist eigentlich unser Ziel, worin sind wir orientiert und so weiter. Ich glaube, dann kann so ein selbstorganisiertes Team funktionieren. Wir hatten ja schon mal eine Podcast-Episode auch davon. Ich glaube aber, dass das nicht die Realität widerspiegelt. Ich glaube tatsächlich, dass wir in dem Team auch immer Menschen haben, die halt auch einen Job machen, einfach um einen Job zu machen. Und dass wir da, um das Unternehmertum weiterzutreiben, einfach auch wirklich eine Führungskraft mit Ideen, mit Idealen und so weiter brauchen, die letztlich auch steuert und strukturiert.
Ja, und gleichzeitig sich auch zurücknehmen kann und den Raum gibt. Ich glaube, die Kombination braucht es einfach. Ich bin gespannt, was wir heute noch dazu hören.
Deep Dive.
Ich freue mich heute, Emilio hier zu haben, denn er hat in der Politik in Italien gearbeitet. Dann war er Journalist, dann war er Manager und heute doziert er an der Uni in München. Er schreibt Bücher, er coacht Top-Manager und junge Talente und genießt die Familie. Und er hat heute tatsächlich sich Zeit genommen und ich freue mich sehr, ihn hier zu haben. Seine heutige Berufung ist das Ergebnis eines bewussten Prozesses, über den wir sprechen werden, nämlich des Umsteigens, der Veränderung der eigenen beruflichen Identität. Und warum ihm das großen Spaß bereitet hat und er darüber mit einer jungen Kollegin und Freundin ein Buch geschrieben hat und nun vielen Menschen hilft, sich neu zu erfinden, besprechen wir heute mit Emilio Galli-Zugaro in München bzw. online. Herzlich willkommen, lieber Emilio. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Liebe Brigitte, vielen Dank für diese Einladung.
Wir haben ja schon interessanterweise ein längeres Vorgespräch gerade geführt, weil es schon so sehr spannend war, dass wir uns unterhalten. Und da hast du einen Satz gesagt, und zwar, Gesundheit ist Pflichtprogramm und nicht Strategie etc. Was genau meinst du damit?
Ja, wir hatten uns, als ich bei der Allianz in einer Führungsposition war, immer wieder auch unterhalten, auch mit dem Kollegen, der Personal verantwortete, ob es Pflichtprogramme geben muss für Top-Manager, um in Führungspositionen zu kommen und Führungspositionen auszuüben. Da kommt natürlich in Frage, es muss Kommunikation sein. Als Kommunikationschef war mir das ein wichtiges Anliegen. Aber es könnte auch Strategie sein, oder Finanzen. Letztendlich haben wir uns dann geeinigt, dass das zentrale Pflichtprogramm nur Gesundheit sein muss. Das muss jeder wissen. Wir sind so ignorant. Ich habe einen Herzinfarkt bekommen und dank des guten deutschen Gesundheitssystems wurde mir dann mein Leben gerettet und ich bin sehr froh drum. Aber was dazu geführt hat, wie ich meinen Körper und meine Seele belaste und entlaste, wie das funktioniert. Da geht es nicht nur darum, dass man ab und zu mal in die Muckibude geht, sondern da geht es darum zu wissen, wie man schläft, wie man sich ernährt, wie man, wie viel Vitamin D und Sauerstoff-Exposure man hat, was der Körper braucht, wie viel Bewegung er braucht. Das sind alles Basiselemente, denn wenn ich gut führen will und mich um meine Leute kümmern möchte, dann muss ich einfach an den schönen Satz aus unseren Erfahrungen denken. Eltern sollten sich die Sauerstoffmaske erst selber überziehen, bevor sie sich um ihre Kinder kümmern. Sie müssen fähig sein, sich um die Schwächeren oder um die anderen kümmern zu können. Und deshalb ist das Pflichtprogramm meiner Meinung nach, sich bewusst sein, wer man ist, wie sein Körper funktioniert, wie die eigene Seele und Psyche funktioniert, wo die eigenen Stärken sind. Und wenn man das weiß, dann kann man den Leuten die beste Unterstützung geben.
Und ich finde das so wichtig und so wertvoll, dass du das sagst. Sicherlich auch, weil das ja genau meine Meinung ist, sich selbst erstmal die Sauerstoffmaske aufzusetzen. Und dann kann ich wirklich gut dienen, hatten wir vorhin das auch sehr schön genannt, und wirklich gut weitergehen. Und man muss sagen, du warst am C-Level, mal die Allianzversicherung, und bist dann um und ausgestiegen und hattest ja dementsprechend auch deine Gründe dafür. Und wir hatten es gerade vorher auch schon gesagt, es macht ja keine Angst, einen Umstieg zu machen. Ne? Vielen Leuten macht das ja Angst, zu sagen, oh, aus der Sicherheit rauszugehen, was eine Konzernkarriere zum Beispiel sein kann. Und dann ja auch, ehrlicherweise, Selbstständigkeit ist auch immer eine gewisse Unsicherheit, rauszugehen. Wo hast du denn für dich selber erstmal gemerkt, und ich komme nochmal auf das Thema Gesundheit und psychische Gesundheit zurück, wo hast du denn für dich selber auch gemerkt, dass der Umstieg in der Konzernkarriere jetzt einfach wirklich auch notwendig war? Und was waren da vielleicht noch Herausforderungen, die du wie gemeistert hast?
Also einmal war es kein Ausstieg. Ein Ausstieg ist, wenn man sich es finanziell leisten kann, Piña Colada in San Bart auf der Karibik zu schlürfen und nicht mehr arbeiten zu müssen. Das war, ist nicht meine Situation und ehrlich gesagt macht mich das auch nicht traurig. Aber aussteigen ist einfach. Okay, wenn man die Schäfchen im Trocknen hat. Das Umsteigen ist das, was mich bewegt hat, ein Buch darüber zu schreiben, es selber auch zu tun. Und zwar nicht das erste Mal im Leben. Du hast es vorhin in der Intro netterweise gesagt, erinnert, ich war in der Politik, ich war im Journalismus viele Jahre. Ich habe unterschiedliche Tätigkeiten gemacht, bin also mehrmals schon umgestiegen. Der letzte Impuls umzusteigen, den du ansprichst, der kam, weil ich einfach 23 Jahre lang eine sehr verantwortungsvolle Position bekleidet habe in einem Weltmarktführer, in einem sehr globalen Konzern. Da war ich nicht nur für die Kommunikation zuständig, sondern zum Beispiel auch fürs Krisenmanagement. Das bedeutet, es gab keinen Urlaub in 23 Jahren. Du, wenn ein Erdbeben ist, dann kündigt sich das Erdbeben nicht an und sagt, oh, darf ich heute beben, weil heute hat der Miele Urlaub. Das kann nachts um 4 passieren. Das kann in Südkorea passieren. Das kann in Haiti passieren und sonst wie. Und das heißt, ich war 23 Jahre lang immer bereit und das hat mir riesen Spaß gemacht. Das war toll, aber das zehrt an einem. Das ist eine Kerze, dessen Docht von zwei Seiten angezündet wird. Mhm. Und das muss man sich bewusst sein. Das ist mir dann irgendwann mal morgens beim Joggen bewusst geworden, an einem kleinen symbolischen Akt. Ich musste eine Treppe rauflaufen, um zu mir nach Hause zu kommen. Und ich wollte einfach bestimmte Stufen schaffen, bevor die Tür hinter mir zugeht. Und das ist mir dann ein paar Mal nicht gelungen. Das war jetzt der normale Wettbewerb des Alpha-Menschen. Aber das hat mich dann doch zum Nachdenken gebracht. Heißt es was mehr als nur einen Wettbewerb gewinnen oder verlieren? Oder heißt es, dass du vielleicht ein Signal kriegst, du solltest mal ein bisschen Prioritäten anders setzen? Und das war sicherlich der Auslöser dafür. Und ja, Angst hat man. Es ist natürlich ein großes Wort, Angst. Aber jeder hat Angst. Ich habe zum Beispiel, ich kann bei Windböen, Windstärke 7 kann ich unten in der Kajüte beim Segeln, während die Klos überquellen, kann ich kochen. Ich werde nicht seekrank. Aber stelle mich auf einen Stuhl und ich fange an, kalt zu schwitzen, weil ich Höhenangst habe. Also jeder kennt irgendwo seine Angst und sicherlich pendeln wir in unserem Leben als Homo sapiens immer zwischen zwei Ebenen. Der Veränderung, die notwendig ist, die andauernd kommt, das Wissen, das Lernen und die Stabilität. Und manchmal ärgere ich mich über den einen oder anderen Manager, der dann sagt, Veränderung ist per se gut. Nein, Veränderung ist per se nicht für jeden gut. Wir sind alle anders und Veränderung der Chancen, absolut. Und die Chancen habe ich selber wahrgenommen und helfe meinen Kunden, diese Chancen wahrzunehmen, den Kairos, den Gott des Zufalls beim Schopf zu fassen, wenn sich etwas ergibt. Es kann sogar sein, dass es irgendein Personalabbauprogramm gibt in einer Firma. Und das könnte eine Chance sein. Das hört sich furchtbar an, Veränderung natürlich, aber das könnte eine Chance sein, vielleicht mit einer ordentlichen Abfindung den Weg in einen neuen Job.
Jetzt kommt Werbung. Benutzen wir die KI oder benutzt die KI uns? Wenn du dir diese Frage genauso stellst, wenn dich diese Frage genauso fasziniert wie mich, dann habe ich was für dich, nämlich unseren neuen Online-Kurs. Mit Dr. Corbinian Spann, für mich ja der KI-Experte, haben wir für dich Fragen beantwortet, wie du die künstliche Intelligenz sinnvoll und strategisch in dein Unternehmen integrieren kannst. Gemeinsam werfen wir in diesem Online-Kurs einen Blick auf das Menschenbild der Zukunft. Wir entdecken, wie die KI unsere Arbeitswelt und auch unsere Entscheidungsprozesse prägt und wie du dein Unternehmen zukunftsfähig machst. Das heißt, im Online-Kurs erfährst du, welche Fähigkeiten du und dein Team brauchen, um Innovation erfolgreich auch umzusetzen. Die Fragen, wie ethisches Handeln in der KI-Ära wirklich aussehen kann, auch das beantworten wir uns und auch das ist ein total spannendes Thema. Und wie immer erhältst du natürlich sofort anwendbare Praxisbeispiele in Form von Video-Quickies. Wir haben für dich einen exklusiven Gutscheincode von 20% mit dem Code Menschenbild. Und zwar gehst du einfach auf www.brigitte-duk.com/info-menschenbild. _KI, musst du dir nicht alles merken, findest du alles in den Shownotes. Und mit diesem exklusiven Code Menschenbild erhältst du bis Ende Dezember 20% Rabatt. Alles findest du natürlich in den Shownotes und ich freue mich drauf, dich im Kurs zu sehen. Klick einfach rein und lass uns Zukünfte gestalten. Und ich finde das sehr, sehr spannend, weil aus meiner Sicht werden Zukünfte gemacht. Zukunft passiert nicht einfach, sondern wir dürfen daran beteiligt sein, wie wir Zukunft machen. Und ehrlicherweise, die KI kommt, ob wir das wollen oder nicht.
Und deshalb sind diese beiden Pole Veränderung, Stabilität wichtig, wenn man über die Angst redet, umzusteigen, sich bewusst zu sein, wie viel Stabilität brauche ich. Wie viel Autonomie brauche ich? Einer, der sich bei der Bundeswehr bewirbt als Feldwebel, der weiß von vornherein, er wird Vorgesetzte und Untergebene haben und ist in einem relativ festen hierarchischen Korsett. Das ist per se nichts Schlimmes. Es gibt Leute, die damit wunderbar zurande kommen. Einer, der als Unternehmer glücklich ist, wird nicht als Feldwebel glücklich. Weil der braucht einen Spielraum, eine Freiheit, die ganz anders ist. Und deshalb muss man sich selber kennen. Man muss selber wissen, wie man ist, wie man tickt, wie mein eigenes Umfeld tickt, damit ich sehen kann, welche Risiken, welche Schritte kann ich eingehen.
Führungsquickie. Wenn jetzt mal angenommen, die Hörerinnen und Hörer da draußen sind auch irgendwie gefangen in einer beruflichen Welt, wo sie sagen, ja, das ist schon ganz nett, aber irgendwie, es fühlt sich nicht so ganz nach mir selbst an. Welche Empfehlung vielleicht auf der einen Seite, aber auch, was hast du vielleicht selbst getan, so die erste Entscheidung zu treffen, eine Veränderung? Was ist so eine erste Entscheidung, die man treffen darf oder sollte, um wirklich in den Weg der Veränderung reinzugehen?
Es gibt viele Wege, wie man beginnen kann. Ein Weg kann sein, dass man sich fragt, was kann ich eigentlich? Eines der Probleme meiner Generation, der Babyboomer, ist, dass wir aus lauter Lust, gute Eltern sein zu wollen, unsere Kinder fragen, Liebling, was magst du? Das ist die falsche Frage. Das ist die falsche erste Frage. Denn wenn Liebling sagt, ich liebe Basketball, und Liebling ist 1,52 groß, dann muss man damit zurande kommen, dass erstmal Liebling sich fragen sollte, was kann Liebling? Und wenn der Junge oder das Mädchen super gut organisieren können oder scharfe analytische Fähigkeiten haben, dann können sie wunderbare Analytiker oder Trainer oder Coach oder Cheerleader im Basketball sein. Also der erste Zugang ist, sich zu fragen, was kann ich, um dann zu fragen, was mag ich, und das dann zusammenzubringen. Mhm. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, sich damit auseinanderzusetzen. Man muss aber wissen, wo man kommt. Und also Martin Seligmann, einer der Großen der positiven Psychologie, unterscheidet drei berufliche Kategorien. Es gibt die Jobs, das ist das, was man tut, um das Hypothekendarlehen abzubezahlen, um die Miete zu bezahlen, die Kinder zu ernähren. Und dort sind die Motivationsinstrumente relativ banal. Zuckerbrot und Peitsche. Sehe, du arbeitest nicht, wehe, du kommst zu spät, dann feuere ich dich oder ich mahne dich ab. Aber wenn du gut bist und ordentlich performst, dann kriegst du ein Fuffi mehr. Und das ist natürlich für jemanden, der in dieser Jobkategorie des Überlebens steckt, das Wichtige, das Wesentliche. Dann kommt die, in der die meisten wahrscheinlich unserer Zuhörer sich befinden, das ist die Kategorie der Karriere. Man hat eine Ausbildung, man hat eine Fachlichkeit, man hat seine persönlichen Talente und versucht, die einzubringen in immer neue Herausforderungen und Jobs innerhalb eines Unternehmens oder einer sonstigen Organisation, um sich immer mehr der Gestaltungsfähigkeit zu nähern, der Möglichkeit, Einfluss auszuüben und Sachen zu verändern. Und auf diesem Weg haben wir sowohl die sogenannte extrinsische Motivation, also das Geld, das Überleben, als auch die intrinsische, die nach Daniel Pink aus den drei Kategorien besteht: Sinnhaftigkeit, Autonomie und Fachlichkeit, Exzellenz. So, und dort bewegen wir uns. Das sind die Menschen, die du angesprochen hast, die dort sind und sich nicht richtig glücklich sind. Und was heißt glücklich? Man muss ja nicht jeden Tag irgendwie hüpfend in die Arbeit gehen und Mailieder singen, wenn es draußen trüb und dunkel ist. Aber es geht darum, dass man einen Job so macht, dass der Job einem die Befriedigung gibt, die Motivation gibt, diesen Job weiterzumachen. Ist oft in so einer Sicht stattfindet. Und dann sollte man ins Denken kommen, drüber, in der ich mich dankenswerterweise befinde. Und ich habe das Gefühl, dass du dich auch darin befindest, ist die Berufung. Das ist ein Job, den man macht aus Freude, mit großer, Erfahrung und auch mit Erfolg, und dem man ehrlicherweise, sollte man nicht zu sehr rumerzählen, sonst wird es schwierig, da mitzuleben, aber den man ehrlicherweise auch gratis machen würde, weil einem das so viel Spaß macht. Meine Frau veräppelt mich und sagt, du kannst nicht mehr in der Schlange in der Pott stehen, ohne dass du versuchst, die Frau vor dir und den Typen hinter dir zu coachen. Kein Taxifahrer ist vor dir sicher, weil du ihn fragst, was er eigentlich gelernt hat und was er hätte machen wollen. Das ist die Berufung. Das ist das sehr stark dann durch diese drei Treiber von Pink getrieben. Und es ist immer gut, sich mal zu fragen, ob man richtig ist. Im Übrigen bringt einen die Arbeitswelt ohnehin. Wenn wir überlegen, 1950 verdoppelte sich das medizinische Wissen alle 50 Jahre. 2023, das ist die New York Academy of Medicine, ist die Quelle, verdoppelt sich das medizinische Wissen alle 73 Tage. Das bedeutet, wenn du heute, ob du Mediziner bist oder sonst in jedem anderen Beruf auch, up-to-date sein willst, du willst und heute musst du stetig lernen und dich entwickeln und so weiter. Das heißt, diese Veränderung ist mit drin. So, und jetzt ist die Frage, will ich gestalten oder will ich gestaltet werden? Und wir wissen aus der Forschung, dass wenn ich rausgeschmissen werde aus einem Unternehmen, habe ich eine psychologische Situation, die mir erst in 6 bis 12 Monaten erlaubt, wieder auf dem gleichen Grad des Selbstbewusstseins zu sein, um mit der gleichen Energie die Arbeit anzugehen, die ich eigentlich gut machen kann. Weil das Selbstwertgefühl sehr stark dadurch beschädigt wird, dass man sich nicht akzeptiert fühlt, dass man sich ausgeschlossen fühlt. Wenn man selber die Entscheidung fällt, das Unternehmen oder die Abteilung oder den Job zu verlassen, hat man diesen Verlust nicht, weil man selber gestaltet. Und wenn wir glauben, dass wir nur ein Leben haben und ich komme schon in die Jahre, für mich ist jeder Tag wirklich ein Geschenk des Himmels, dann frage ich mich, warum sollte man 6 Monate, ein Jahr verschenken? Warum sollte man Jahre verschenken? Als ich von der Allianz weggegangen bin, hatte ich Besuche von reizenden Kollegen und ich erinnere mich an einen, der kam und sagte mir, ach, Herr Galizur, ich wünschte, ich könnte das auch machen. Können Sie doch auch machen. Nein, kann ich nicht machen und das geht alles nicht. Und macht Ihnen denn Ihr Job Spaß? Sagt er, na, ehrlich gesagt nicht. Deshalb beneide ich Sie ja sehr. Ich komme rein um morgens um 9, gehe um 5 und dann strahlten seine Augen. Dann bin ich zu Hause und dann baue ich die Gorch Fock aus Streichhölzern. Und seine Augen leuchteten. Okay, so. Und dann frage ich mich, das ist so ein offensichtliches Zeichen, wo die Augen leuchten. Dann frage ich mich, wäre der im Modellbau nicht besser angesiedelt als in der Versicherung? Und das ist aber dann auch seine eigene Entschuldigung. Wir müssen nur aufpassen, dass wir sehr oft Opfer unserer eigenen Geschichten sind.
Jetzt kommt Werbung. Ja, mentale Gesundheit am Arbeitsplatz, das ist immer ein Thema, was uns alle angeht. Aber die Frage ist doch, wie steht es um die Gesundheit in deinem Unternehmen? Mindful Place to Work hilft dir dabei, das herauszufinden. Und ich finde es grandios, weil du damit wirklich herausfinden kannst, und zwar auf eine ehrliche, nicht sozial erwünschte Art und Weise, wie die Mitarbeitenden tatsächlich im Moment in ihrer Gesundheit sich einschätzen. Denn mit den wissenschaftlich fundierten Fragebogen messen Sie die 4 Schlüsselbereiche der mentalen Gesundheit. Und das machen Sie natürlich individuell und präzise. Und was ist das Ergebnis? Das sind klare Einblicke, die die Arbeitsunfähigkeitstage senken und natürlich die Produktivität steigern. Und das mit einem Siegel, das das Engagement wirklich zeigt in deinem Unternehmen. Also werde auch du zu einem Mindful Place to Work. Denn ehrlicherweise, gesunde Mitarbeiter sind die beste Grundlage für Erfolg. Und wenn du mehr dazu wissen willst, gehe auf www.mindful-place-to-work.de oder ruf einfach an unter der 0152 982 530. Aber all das musst du dir gar nicht merken. Geh direkt in die Shownotes und schau rein. Klick drauf auf Mindful Place to Work und werde auch du wirklich fit in mentaler Gesundheit, was das Unternehmen angeht.
Und die Geschichte ist die, ich habe halt als Kind, ich war halt der kleinere Bruder, ich war der größere Bruder, ich war der gehängt hat, ich war der in der Nase gebohrt hat. Tausende Geschichten des Erfolgs oder des Misserfolgs, die wir fortschreiben und die uns selber beschränken. Und deshalb ist es so wunderbar, mit Kindern zu interagieren, weil man sieht, dass die sich jeden Tag eine neue Chance geben, ihr Leben zu gestalten und zu erfinden. Die fußen nicht auf alten Geschichten. Das fängt dann so mit 7, 8, 9 an. Ich bin ja so und deshalb. Achtung, das kann auch vielleicht ein Alibi sein, aber ich möchte nicht urteilen, weil jeder ist eben anders und bewirkt mit der Sache anders, aber die Frage, die du stellst, ist absolut gerechtfertigt. Diese Angst muss man ernst nehmen. Man muss sich mit ihr auseinandersetzen. Und dann wird man entdecken, dass meine große Höhenangst kein Riesendrama ist, denn ich bin auch, wenn ich kalt schwitze, auf 80 Zentimeter Hockern, bin ich immer wieder runtergekommen. Ich habe mir noch nie ein Bein gebrochen. Also, so schlimm ist es auch nicht.
So schlimm ist auch nicht. Du hast ganz, ganz viele Sachen gesagt jetzt in den letzten Minuten, was ich ganz besonders schön finde. Ich habe mir auch einiges mitgeschrieben. Eine Frage ganz kurz noch zum Abgleich. Sinn, Fachlichkeit und Autonomie. Würdest du sagen, das Ganze kumuliert ist Berufung?
Ja, das Ganze kumuliert ist Motivation.
Okay. Motivationsforschung.
Wenn ich hinter allen dreien einen Haken machen kann, dann bin ich da. Und deshalb erzähle ich hier eine kleine Geschichte, weil Geschichten oft effektiver sind als irgendwelche theoretischen Nummern. Wir haben ein wunderschönes, jetzt wunderschönes altes Haus in Umbrien, das 450 Jahre alt ist. Es war aber eine Ruine. Wir haben es also grundsaniert. Und es war alles mit perfektem Timing und wir wollten es zum bestimmten Datum haben. Ich war damals Top-Manager, durfte mich um Krisen und alles Mögliche kümmern. Das Ganze wurde delegiert an meine italienischen Verwandten und sowas. Und dann komme ich aus einer Vorstandssitzung und kriege und sehe von meinem Cousin, der Architekt ist und der eine buddhistische Ruhe ausstrahlt, 6 Nachrichten, bitte ruf zurück, es eilt. bei dem, der war immer total gechillt. Also ich rufe ihn an, Andrea, was ist denn los? Und er sagt, du, unser Termin, ich habe dir versprochen, dass wir das Haus zum 1.7. übergeben. Der Termin wackelt und das kriegen wir halt nicht hin, weil was ist denn los? Der Schreiner weigert sich, deine Bibliothek zu machen. Ich habe allein in Umbrien über 11.000 Bücher, deine Bibliothek zu bauen. Der sagt, der muss einen halben Tag mit dir Zeit verbringen.
Zeit habe ich nicht.
Brauchen mich, ich bin wichtig, ich bin ein zentraler, fundamentaler Bestandteil der Weltökonomie. Ich kann doch nicht einen halben Tag den Schreiner aufwenden. Geh entrüstet nach Hause, erzähl das meiner Frau, die mich anguckt und sagt, ja, du, dann geh mal ins Weiße Haus, während wir aber dann unsere Fähre nicht dort machen. Also mach mal ein bisschen kleinlaut na gut, dann gehe ich am nächsten Tag mit gebeugtem Haupt zu meiner Assistentin und sage, Susanne, wann kann ich denn mal einen Tag Urlaub nehmen? Okay? Dann plane ich den, fliege also runter und bin mit Gaetano zusammen. Gaetano, der Schreiner, ist ausgebildet als Diplomarchitekt. Also in unserer Statuswelt ein, zwei Stufen höher, in Anführungszeichen, als der Schreiner. Aber er hat entschieden, aus Berufung, Schreiner ist sein Job. So, und Gaetano beschäftigt mich an diesem halben Tag mit Stücken Holz, die er mir zeigt, die ich fühlen soll, an denen ich riechen soll. Das ist das Kastanienholz, das benutzen wir hier für Bibliotheken in Umbrien seit Hunderten von Jahren. Und dann sagt er, was hast du für Bücher? Hast du Inkunabel? Hast du alte Bücher, Antiquariat, moderne Bücher? Wie riecht deine Bibliothek? Rauchst du Pfeife, rauchst du Zigarre, hast du Duftkerzen oder sowas? Und dann bringt er mich in zwei, drei Bibliotheken, die er gebaut hatte, eine davon öffentlich, zwei privat, und zeigt sie mir und so weiter. Und ich war dann begeistert, wie er sich reingekniet hat. Und ich sagte mir mit etwas Rührung im Herzen, wie toll von diesem Menschen, der wird diese Bibliothek einmal sehen und dann weg, der macht das für mich. Und dann habe ich eine Sekunde lang, es war mehr als eine Sekunde, überlegt. Und da habe ich gesagt, Emilio, du liegst mal wieder falsch. Der macht das nicht für dich. Er macht es für sich. Weil dieses Produkt, ein exzellentes Produkt, in totaler Autonomie, sogar so sehr, dass er sich diesen eingebildeten, arroganten Topmanager zu sich holt, der soll jetzt mal zuhören und soll mal mitmachen. Und soll diese Autonomie, diese Fähigkeit, sich selbst, das selbst zu gestalten, plus die Sinnhaftigkeit, eine gute Bibliothek, etwas, was ihn und den Kunden überdauert in den Generationen, das hat ihn angetrieben. Und das Zusammenspiel aus diesen drei Elementen und der Entscheidung vom Diplomarchitekten zum Schreiner zu sein, das führt dann zu einer Berufung.
Und das finde ich ganz schön, ich habe es gerade aufgeschrieben, ich mache es nicht für dich, lieber Kunde, ich mache es für mich, weil es meine Berufung ist. Das finde ich eine schöne Haltung, eine schöne Einstellung. Ich glaube, die habe ich auch, aber ich habe sie nicht so ausgesprochen. Also ich mache es natürlich auch für den Kunden, ist klar, aber ich habe letztens immer wieder gesucht nach, was macht mir eigentlich so richtig Spaß? Und ich finde so wenig, was mir so richtig Spaß, Fun bereitet, ja, außer jetzt Mountainbiken zum Beispiel, ja, was richtig für mich. Und dann ist mir aber eingefallen, mein Job macht mir einfach so richtig Spaß. Darf ich denn meinen Job als, das ist so meine Freizeitbeschäftigung, mein Spaß nehmen? Und das, was du gerade sagst, denke ich mir, ja, das ist halt einfach Berufung. Und danke, dass du die Geschichte geteilt hast, weil ich finde, diese Geschichte hat noch den Aspekt eben zu sagen, vielleicht bin ich Diplom-Architekt und da gut ausgebildet und da auch vielleicht sogar besser bezahlt, aber es ist nicht meine Berufung. Und ich finde, da ist ganz viel drin, auch für die Menschen, die sagen, ja, ich bin jetzt in einem Job drin, egal ob das Konzern oder was auch immer ist, aber ist das wirklich meine Berufung? Ist es das, wo wir wo ich meine Jahre verschenken möchte, das ist auch ein Satz, den du gerade gesagt hast, warum sollte man Jahre verschenken? Sondern zu sagen, es sind ja meine Jahre, es ist ja mein Leben. Und ich mache das immer ganz gerne zum ROT, Return on Time Invest. Also am Ende meines Lebens, wo möchte ich stehen und dann sagen, ja, diese Zeit, die ich hier investiert habe, hat sich wirklich gelohnt. Und wenn ich jetzt 10, 20 Jahre in einem Job arbeite, wo ich dann im Grunde sage, nee, die Zeit hat sich nicht gelohnt, es hat sich nur die Freizeit, die ich hatte, gelohnt, dann finde ich das für mich nicht lebenswert, für mich persönlich, sondern ich persönlich möchte zurückschauen, möchte sagen, ja, die Zeit, die ich investiert habe, egal in was, hat sich gelohnt. Und das wird nicht immer so sein. Ne? Also es wird immer Dinge geben, die uns auch keinen Spaß machen und die wir machen müssen. Und es kann ein Haushalt sein, das kann aber auch irgendwas im Job zwischendrin sein. Aber so grundsätzlich für mich auch immer mal wieder so den Recap zu wagen und zu sagen, was ist mein Return on Time Invest? Und ich vermute oder ich interpretiere, und das geht dann gleich auch in eine Frage rein, das war vielleicht bei dir im Konzern auch irgendwann eine Frage zu sagen, möchte ich am Ende sagen, ja, das ist es gewesen. Oder gab es vielleicht eben, und das wird es gegeben haben, den Punkt, wo du gesagt hast, so nein, jetzt verändere ich wirklich was und jetzt gehe ich raus. Und da ist für mich die Frage, wo war der Moment, wo du wirklich loslassen konntest? Was ist da für dich innerlich passiert?
Das ist ein Prozess gewesen. Das hat natürlich auch mit der eigenen Entwicklung zu tun und mit unserem Entwicklung als Homo sapiens, mit unserem Alterungsprozess. Wir während unseres Lebens verändert sich unsere Intelligenz von der fluiden zur kristallinen Intelligenz, von einer formenden Intelligenz, die wie ein Schwamm alles aufsaugt, in eine, die eher Raster vergleicht, in der die Erfahrung eine Rolle spielt. Ich hatte irgendwann das Gefühl, dass es jetzt Zeit wäre, mal was anderes zu machen. Und ich hatte einfach die Chancen, die mein Job mir bot, alle ausgenutzt, ausgekostet. Ich habe jede Sekunde, die ich im Unternehmen verbracht habe, genossen. Auch wenn viele schwierige Momente dabei waren, unnötige Meetings, Zeitverlust, wenn du das ansprichst, und halt was so eine Technostruktur mit sich bringt. Aber dafür habe ich ja vieles gekriegt. Ich habe viel gelernt, ich habe wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt. Ich war in historischen Momenten, in schwierigen Momenten, ob das jetzt September 11 war, Fukushima oder andere Momente, die natürlich einen großen weltweit agierenden Versicherer direkt betroffen haben, involviert. Also ich habe sehr viel mitbekommen. Aber irgendwann sagst du dir, die Summe dessen, was ich bekomme, reicht nicht mehr aus. Und es verändern sich Dinge. Es ist normal, wenn du zwischen 30 und 40 für den einen oder anderen der Status wichtig ist. Es ist normal im Vermögensaufbau, das ist auch ein gewisses Alter, dass dort das Geld und das Verdienen wichtig ist, um einen besseren Zustand für sich selber oder die eigene Familie zu erreichen. Es ist normal auch, dass man mit einer gewissen Eitelkeit ausgestattet ist, weil das gehört mit dazu, wenn man sich präsentieren will, wenn man Erfolg haben will. Das ist auch ein Antrieb. Diese Momente verlieren aber an Bedeutung. Ich finde jetzt, ich bin im Alter angekommen, ich bin 64, wo Travel Light mein Motto ist. Ich kämpfe drum, natürlich ist man immer auf dem Weg, sich zu verbessern. Und sicherlich habe ich zum Beispiel immer noch zu viele Elemente von Eitelkeit drin, aber Status bedeutet mir nichts. Mhm. Und Geld, ich habe ganz andere Anforderungen. Ich glaube, eine Sache, die wichtig ist, wenn man umsteigt, ist, dass man ein klares Bild auch mit den Stakeholdern austauscht. Und die Stakeholder sind nicht die Kellner bei Maredo, sondern sind alle Interessensgruppen, die ein legitimes Interesse haben an der Sache. In diesem Falle ist es die Familie, der Freundeskreis und so weiter. Und als ich beschlossen hatte, ich möchte aus der Unternehmenskarriere, aus einem Top-Job raus, der ein sehr großes Gehalt mitbrachte, habe ich natürlich zuerst mit Frau und Kindern gesprochen. Und ich werde nicht mehr die Geldmaschine, der Geldautomat der Familie sein können. Also wo man einfach nur die Karte reinsteckt und spuckt Geld aus. Wir werden mit weniger leben müssen. Meine Annahmen waren viel zu konservativ. Das Glück hat es gut mit mir gemeint und ich habe deutlich mehr verdient, als ich anfangs annahm. Aber ich habe aus meinem Gehalt 2 Nullen gestrichen und zwar hinten. Und habe gesagt, sind wir dann bereit, damit über die Runden zu kommen? Und das Feedback war so lieb, so wunderbar. Ja, Papa, ja, Emilio, mach es. Dass es mich natürlich ermutigt hat, das zu machen. Aber es ist wichtig, dass man vorher auch solche Sachen klärt. Ich hatte eine Kundin, das hat mich beschäftigt mich heute noch, eine extrem erfolgreiche Investmentbankerin, die genug Geld auf die hohe Kante gebracht hatte und sicherlich aussteigen konnte. Nicht umsteigen, sondern tatsächlich aussteigen konnte. Und das besprach sie mit mir und dann erzählte sie mir in der nächsten Sitzung etwas, was mich heute immer noch umhaut. Ihre Frau, ihre Partnerin, habe ihr dann gesagt, du, wenn du das machst, dann lassen wir uns scheiden. Weil ich habe mein ganzes Leben auf meine Karriere verzichtet zugunsten deiner Karriere. Und das Einzige, was ich habe, ist meine Arbeit in der Charity, in der Non-For-Profit, als Philanthropin und so weiter von deinem Geld. Wenn dieses Geld aufhört, habe ich auch keine Rolle mehr. Dann hat es auch keinen Sinn, dass wir zusammen sind. Da muss man sich angucken, dann kracht nicht nur ein beruflicher Traum zusammen, sondern auch ein privater Traum zusammen. Und man fragt sich, mit wem war ich zusammen und was habe ich gemacht, damit es hierzu kam. Und das sind eben, ich hatte das Glück, dass es bei mir nicht so war, das wurde voll getragen, aber dessen muss man sich klar sein, dass man mit Status, mit Geld, mit Eitelkeit und so weiter fertig werden muss. Und das kann für den einen oder anderen sehr, sehr fordernd sein. Ich habe früher zum Beispiel, seit 10 Jahren bin ich umgestiegen, aber ich mache viel Coaching von Top-Managern und das erlaubt mir halt, dieses Geld viele Menschen zu coachen, die sich mich nicht leisten können. Und ich habe das früher Pro-Bono-Coaching genannt. Und irgendwann habe ich gedacht, verdammt nochmal, Emilio, da siehst du, dass deine Eitelkeit immer noch da ist. Pro-Bono heißt für was Gutes. Bullshit. Ich mache es für mich. Ich lerne dabei. Ich treffe unheimlich interessante Leute. Es erlaubt mir, meinen Job mit Top-Managern viel besser zu machen, wenn ich aus die Sicht der Sekretärin und des Arbeiters habe, der ganz anders auf die großen Phrasen nach Synergien und Change for the Better und Fit for Future Programm 2030 und all den, manchmal wirres Zeug, was Manager von sich geben, um dies zu machen. Es ist nicht pro bono, es ist für eine bessere Arbeit, für eine größere Exzellenz in meinem Job. Und diese Ehrlichkeit muss man sich geben. Aber ich bin noch weit entfernt von der Weisheit, um das zu machen. Aber ich möchte hier an der Stelle noch einen Hinweis auf ein wunderschönes Buch, vielleicht das beste Zitat zum Thema Führung, was ich je gelesen habe. Und das ist das der Tao. Er hat gesagt, der Beste ist der, den man nicht sieht. Dann kommt der, der geliebt und geschätzt wird. Dann kommt der, der respektiert wird. Dann kommt der, der gefürchtet wird. Das ist der schlechteste Führer. Handle nach dem Tao, man will nach guter Führung. Und wenn du das tust, wird das Volk sagen, wir haben es gemacht. So, da steckt wahnsinnige Weisheit drin, sich zurücknehmen zu können, loslassen zu können, ist ein Akt der Befreiung. Und es entfaltet junge Kräfte, neue Kräfte, andere Blicke auf die Sachen. Das kann es nur bereichern. Ich hatte einen Freund, der wurde mal 60 und hat das Motto auf seine Einladung geschrieben, the older we get, the better we were. Wunderbar. Je älter wir werden, desto besser waren wir früher mal gewesen. Sehr ironisch, sehr selbstironisch, sehr smart geschrieben. Wir tendieren dazu, unsere großen Mythen aufzubauen, dass alles früher besser war und wir alles anders gemacht haben. Dem ist nicht so. Die Klage kennen wir seit 3000 Jahren die hat Sokrates schon von sich gegeben. Dieses Loslassen können erlaubt mir, ehemalige Studenten, die ich vor 26 Jahren im ersten Semester hatte hier an der LMU in München, jetzt wiederzusehen als CEOs in Spanien oder von größeren Unternehmen. Was, wie toll so eine Entwicklung und das macht auch Spaß. Aber alles im richtigen Alter. Du hast vorhin von Spaß gesprochen. Hinter Spaß stecken chemische Prozesse. Das sind unsere Endorphine und der eine kriegt es beim Joggen, der andere kriegt es bei der Arbeit. Und das Managen unserer chemischen Prozesse können wir auch gestalten und idealerweise ohne Alkohol oder sonstige Betäubungsmittel. Das haben wir alles in uns drin. Aber Achtung, auch hier die Warnung, sonst machen wir schöne Kerzenlichter an, sitzen in der Lotusblütenstellung und machen uns was vor. Das Leben ist nicht tägliches Glück. Das Leben ist nicht gut oder böse. Es ist ein Mix aus allem. Ich bin hier der Letzte, der darüber groß was sagen kann. Ich bin einfach ein normaler Mensch und kein Guru. Aber zumindest soweit, glaube ich, habe ich ein bisschen verstanden, was uns umgibt, dass wir auch mit dem Wort Glück nicht zu sehr hausieren müssen. In meinem Buch habe ich den ersten Inhaber eines Glückslehrstuhls in Harvard interviewt und ich habe ihn gefragt, was hältst du von Work-Life-Balance? Und er hat gesagt, nichts. Er hat gesagt, na, dann sind wir ja einer Meinung. Und er sagte das Beispiel, wenn ich jetzt letztes Wochenende in der Met war mit meinen Kindern und war in der ägyptischen Abteilung, dann habe ich beobachtet, mein Gott, die Pyramiden, die Pharaos, die Mumien, die Inschriften, die waren obsessed, die waren eingenommen vom Thema Tod. Und dann habe ich überlegt, wir sind das heute vom Thema Glück. Das Glück muss überall vorkommen. Das sagte der Inhaber des Glückslehrstuhls. Und dann habe ich nachgedacht und habe ich mich gefragt, ist das eigentlich jetzt Work oder Life? Ich war mit meinen kleinen Kindern im Museum am Sonntag, ist so eigentlich Freizeit. Aber es hat mich getriggert, nachzudenken über meine beruflichen Sachen. Das ist doch Beruf. Das zeigt dir, dass es eine willkürliche Unterteilung, eine schizophrene Unterteilung ist. Und wenn wir diese überwinden können, dann gelingt es uns, Glücksmomente zu haben und anderen Glück zu geben, was auch sehr viel Glück gibt. Ja, rate ich nur eine Sache. Wenn jemand eine Stunde hat und lieber geht in YouTube, schaut euch Randy Pausch, The Last Lecture. Randy Pausch war ein Professor für Kybernetik und IT an der Carnegie Mellon Universität, der Anfang 40 einen Bauchspeicheldrüsenkrebs bekam. Und zwei kleine Kinder oder drei kleine Kinder, 13, die sind dann auch kurz eingeblendet, das ist rührend. Und er hielt seine Last Lecture. Last Lecture ist eine akademische Tradition in Amerika, wo, wenn man emeritiert wird, also in Pension geht, hält man eine letzte Vorlesung, in der man seine ganze Weisheit loswird. Und Randy Pausch erzählt, wie er seine Kindheitsträume erfüllt hat. Und er wollte zum Beispiel Astronaut werden und hat mit 10 Jahren vom Arzt eine Brille aufgesetzt bekommen und wusste, damit wird es nicht. Warum er trotzdem seinen Traum erfüllt hat, könnt ihr in diesem wunderbaren Video sehen. Und der zweite Teil des Videos ist, wie man die Träume anderer erfüllt. Und dieser Mann ist 15, 20 Jahre tot und hält immer noch eine wunderbare Lecture, dank der Tatsache, dass sie abrufbar ist auf YouTube, die uns ganz viel mitgibt. Dieser lebensbejahende Mann, der kurz vor dem Tod steht, zeigt, wie man auf seine eigenen Träume, auf seine eigenen Wünsche rekurrieren kann und wie man sie umsetzen kann auf eine Art und Weise, die vielleicht anders ist. Bei mir war das, ich wollte Architekt werden. Das war mein Traum als Kind. Ich war in Mathe eine totale Niete und wusste, damit werde ich niemals Architektur studieren können. Und dann bot sich mir diese Gelegenheit, 40 Jahre danach, dieses wunderbare Haus in Umbrien, was ich dann entworfen habe von vorn bis hinten mit allen Details und dann mit meinem Cousin, der Architekt ist, besprochen habe, der daraus dann einen Entwurf hat. Es ist das Haus. Ich habe wochenlang, jeden Abend bin ich eingeschlafen vor dem Einschlafen, damit ich auch besser einschlafe und habe jedes Mal an ein anderes Zimmer im Haus gedacht. Ich habe mich jedes Mal an eine andere Ecke in ein Zimmer gesetzt. Das war noch gar nicht gebaut, okay? Und ich habe mir überlegt, wo kommt das Möbelstück von meinem Urgroßvater hin, wo kommt dieses Gemälde hin und so weiter und so fort. Die Lampe, was für Licht bräuchte ich? Und jeden Abend, das war fertig. Und dann kam der Tag X, es kam ein Truck aus München, einer aus Rom und einer von einem anderen Landhaus, was meine Familie hatte, zur gleichen Zeit in Orvieto an, in Umbrien, wo wir das Haus haben. Und am Abend war das Haus perfekt eingerichtet. Kein Karton war da, jedes Bild hing, jede Lampe war da und so weiter und so fort. Ich hatte in dem Moment meinen Traum erfüllt, Architekt zu sein. Ohne täglich zum Bauamt gehen zu müssen, mit irgendwelchen Hausverwaltungen mich zu kloppen und Mathe zu machen. Also es gibt andere Wege, auch seinen Wünschen und Träumen nachzukommen, ohne dass man sie eins zu eins nach Paragraph 17 umsetzt.
Emilio. Ich lausche dir, ich schreibe mit. Das Thema, das rationale Thema von der Konzernkarriere in die Selbstständigkeit ist ein oberflächliches Thema, was ich jetzt gerade für mich gerade nochmal so eruiert habe, sondern was viel, viel mehr dahinter steckt, ist genau das, wie kann ich eigentlich meine Träume erfüllen, wie kann ich auch meine Kindheitsträume sogar 40 Jahre später erfüllen, wie kann ich die Träume auch anderer dann damit erfüllen, die vielleicht noch gar nicht auf der Tonspur mal gebracht sind, aber sie in sich drin sind. Wie kann ich denn meine, das hast du auch gesagt, wie kann ich denn unsere chemischen Prozesse können wir selbst gestalten? Also es geht um Endorphine, es geht um viele chemische Prozesse, das hast du sehr schön gesagt. Und die Frage ist immer, wie können wir es selber machen? Und deswegen sage ich vielen, vielen Dank für diese sehr emotionalen Einblicke, die mich auch nochmal wieder dazu bewegen, auch nochmal zu überlegen, was sind eigentlich meine Kindheitsträume, die ich auch jetzt noch erfüllen kann. Also da nochmal wirklich eine Rückkopplung zu haben. Denn offensichtlich muss ich Träume nicht immer sofort erfüllt haben, sondern auch 40 Jahre später ist es sehr, sehr schön, da reinzugehen und Träume erfüllt zu bekommen oder sich selber zu erfüllen. Und genauso kann ich das im Beruf machen, wenn ich mir klar bin, was ist es denn eigentlich? Und ich finde immer mutig sein und dann den Schritt auch zu gehen und die Ausdauer zu haben, vielleicht auch mal Hindernisse zu überwinden und drüber zu gehen, weil ich genau weiß, wo geht es eigentlich hin? Und die Träume sind möglich. Genauso wie auf einem 80-Zentimeter Stuhl zu stehen, ist dir auch noch nichts passiert. Also auch da kannst du stehen. Ich sage herzlichen Dank, lieber Emilio, für das Interview.
Danke dir, Brigitte. Ich würde jetzt trotzdem noch was hinzufügen, aber das kannst du ja rausschneiden, weil ich da habe ich kein Problem mit. Aber wenn ich mich jetzt anhöre und diese Luxussituation des Architektwerdens mir vor Augen führe, dann kann es für manche heißen, mein Gott, was für ein privilegiertes Aas uns da erzählt, wie er seinen Traum erfüllt hat. Das kann der halt, weil er sich halt ein tolles Haus in Umbrien leisten kann. Und deshalb würde ich gerne noch mit einer anderen Geschichte aufhören, die zeigt, dass es eben nicht an dem Materiellen und am Privileg hängt. Wir hatten die schlechteste Putzhilfe des Universums. Okay? Theresa ist die Meganiete. Wir fuhren weg aus Umbrien und das Haus war in Ordnung. Dann kamen wir 6 Wochen danach zurück und das Haus war staubig, dreckig, aber sie war 4-mal da gewesen. Irgendwann führe ich das Gespräch mit ihr und sage, Theresa, es war das schwierigste Personalgespräch überhaupt. Aber es geht nicht. Wir müssen uns trennen, denn es geht einfach nicht. Du machst deinen Job nicht gut. Dann fängt sie an zu weinen und sagt, Emilio, du hast ja keine Ahnung, was es heißt, Frau eines arbeitslosen Mannes zu sein, der 3 Kinder hat. Wir haben 3 Kinder und ich kann nichts anderes. Ich sage, du kannst auch das nicht, Theresa. Aber ich muss meine Kinder irgendwie ernähren. So, und dann war ich also hin und her gerissen zwischen der Barmherzigkeit dieser schwierigen Situation und auch aber meiner Faulheit. Eine Putzhilfe brauche, ein putzes Haus bekomme. Und in dem Moment merke ich, da klopft es an der Tür. Ich hatte vollkommen vergessen, in dieser stundenlangen Unterhaltung mit Tränen und Verzweiflung mit der Theresa, dass meine Gäste aus Australien gerade ankamen. Ich hatte nichts vorbereitet. Der Tisch war nicht gedeckt, nichts war da. Und ich sage, Theresa, ich könnte dich würgen. Verdammt nochmal, jetzt haben wir 3 Stunden hier rumgeheult und ich habe mich nicht um meine Gäste kümmern können. Dann sagt sie, komm, geh unter die Pergola, bring das Wein mit und in 20 Minuten kriegst du Essen. Und sie tischt uns ein Essen auf, was göttlich war. So, Theresa aus Neapel hatte in dem Moment zwangsweise durch die Situation offenbart, wo ihre Berufung war. Theresa hat heute ein Catering-Unternehmen dort. Sie putzt nicht mehr. Wenn sie kocht bei den wohlhabenden Leuten in Orvieto, kommen alle Gäste, die eingeladen sind. Und ihre Cousine übrigens, die gut putzt, die haben wir dann auch untergebracht. Der Clan war also happy. Und Theresa hat aus einer Putzhilfe es geschafft, Köchin zu sein. Einfach, weil sie das als Hausmannskost konnte und machte. Das heißt, um den Traum und Wunsch zu erfüllen, muss man nicht unbedingt ein verwöhntes Manager-Söhnchen sein mit dem Haus in Umbrien, sondern das gelingt jedem.
Und einfach, und das, da sind wir ja wieder quasi am Anfang, sich bewusst zu machen, was kann ich denn tatsächlich? Nicht nur, was will ich, sondern was kann ich tatsächlich? Und die Zeit zu investieren, finde ich unheimlich wichtig. Ja, genau.
Highlight.
Emilio, was ist denn dein leitender Gedanke, dein leitender Motto im vielleicht sogar dein Leben, noch nicht nur mal im Führungsleben?
Carpe diem, und zwar so, wie es tatsächlich gemeint war. Nicht oberflächlich hedonistisch, sondern Carpe diem kann wir haben hier draußen Bauarbeiten. Ich lebe in der Stadtmitte in München. Und irgendein Handwerker hat einen Stuhl mit einem Fahrradschloss an ein Straßenzeichen gemacht. Weiß nicht warum. Okay? Es steht aber so, dass wenn mittags die Sonne rauskommt, dieser Stuhl in der Sonne sitzt. Und glaub's mir, jetzt ist es selten, dass die Sonne kommt, aber wenn die Sonne kommt und solange die Bauarbeiten sind, findest du mich manchmal draußen auf der Sonne, in der Sonne auf diesem Stuhl. Das ist auch Carpe Diem. Und,
nutze den Tag, nutze die Situation. Ne? Vielen lieben Dank für all deine Weisheiten, möchte ich jetzt schon fast sagen. Und nicht despektierlich, sondern tatsächlich, weil ich finde, es unglaublich viel dabei gewesen.
Vielen Dank, Brigitte, und sorry, dass ich noch so viel geredet habe.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch die Episode gefallen hat, freuen wir uns selbstredend über einen Daumen hoch. Wir freuen uns natürlich über Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, alle Informationen findet ihr wie immer im Linktree.